Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Der prominente Schauspieler Christian Berkel, der hat einen neuen Roman veröffentlicht. In dem Buch erzählt er von seiner jüdischen Mutter, von ihrer Überlebensgeschichte in der Kriegs- und Nachkriegszeit. Und wir hören mal einen kurzen Ausschnitt aus diesem Roman, gelesen natürlich selbst von Christian Berkel.
Als meine Mutter starb, fiel mir ein Buch in die Hand. Auf dem Umschlag saß ein nacktes kleines Kind auf der Brust seiner schlafenden Mutter. Hilflos starrte es den Betrachter an. Ich beugte mich über alte Fotos meiner Mutter. Erinnerungen an ihren Schmerz durch Vertreibung, Verfolgung und Verlust auf ihren mehr als verschlungenen Wegen. Und dann, ganz langsam, ließ ich meine tote Mutter ziehen.
Christian Berkel liest seinen Roman Sputnik, seinen neuen Roman, das Hörbuch. Das werden wir Ihnen vorstellen in dieser Lesart. Ein junger syrischer Flüchtling, der bleibt alleine zurück in Deutschland in einem verlassenen Containerdorf, das eigentlich für viele Menschen aufgebaut wurde. Und der Schriftsteller Ariel Magnus, der hat über diesen jungen Syrer einen Roman geschrieben, einen überraschend verspielten, ideensprühenden, manchen Stellen fast märchenhaften Roman. Die Verbliebenen vom Tempelfeld heißt dieses Buch. Ariel Magnus, der hat schon mehr als 20 Romane veröffentlicht. Er wurde in Argentinien geboren, als Enkel deutsch-jüdischer Einwanderer nach Argentinien. Heute lebt Ariel Magnus in Berlin und jetzt ist er hier bei uns in der Lesart, Herr Magnus. Seien Sie ganz herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag.
Das ist der erste Roman jetzt, Die Verbliebenen vom Tempelfeld, soweit ich weiß, den Sie nicht auf Spanisch geschrieben haben, sondern gleich komplett auf Deutsch. Haben Sie schon mal bei einem Sachbuch gemacht, aber jetzt eben der erste Roman.
So ist es.
Wie war denn dieser Roman-Sprachwechsel für Sie?
Oh, ganz einfach, wie der Ortwechsel.
Ach, tatsächlich?
Also ich fühle mich in beiden Orten zu Hause und da das Thema und der Ort so deutsch war, wollte ich es auf jeden Fall auf Deutsch schreiben, für deutsche Leser auch.
Mhm. Ich hatte den Eindruck, dass Sie sich große Freiheiten genommen haben beim Umgang mit der deutschen Sprache, was ich super fand. Also, und mir ist schon öfter aufgefallen, dass so Nicht-Muttersprachler öfter ja sich eben solche Freiheiten nehmen. Feridun Samoglus zum Beispiel, ein anderer Fall, der aus dem Türkischen kommt. Bei Ihnen sieht man das Spielerische ja schon beim Titel, eben das Tempelfeld. In Berlin heißt es das Tempelhofer Feld, aber ja. Tempelfeld ist viel interessanter, da klingen gleich ganz andere Dinge mit. Können Sie im Deutschen besser Sprachspielen als im Spanischen?
Das kann ich in beiden Sprachen, nur das kommt vielleicht davon, dass ich auf Deutsch schreibe, aber immer noch auf Spanisch und sogar auf Argentinisch denke. Mhm. Und das betrifft nicht nur das Grammatikalische, sondern auch die Gedankenwelt. Mhm. Und deswegen, glaube ich, kann ich mir mehr Freiheiten nehmen. Ich kenne auch den Platz anders und ich gehe mit der Sprache, mit der Literatur dieses Landes auch anders um. Also daher kommt es, glaube ich.
Sie haben auch eine Figur, die aus dem auch aus Argentinien kommt in Ihrem Roman, die sagt zum Beispiel statt genau immer Genua, das ist auch so eine schöne Wolte und bleibt auch stur dabei. Ne?
Ja, es muss ein Weltmeister musste das sein. Nein, ich wollte diese syrische Figur war für mich die wichtigste. Diese Tempo Homes waren mir die wichtigsten. Also man muss behalten und die Berliner und die Deutschen daran erinnern, dass das Tempelhofer Feld ein einzigartiges Ort deutschlandweit und weltweit, würde ich sagen, ist. Und mit diesen Tempo-Homes, mit diesen Homes für Flüchtlinge auch eine ganz andere Perspektive gewonnen hat. Und wenn man diesen Ort, aus diesem Ort, mit dieser Perspektive, kann man eigentlich die Welt erzählen. Das war auch die Idee. Ich brauchte auch jemanden, der von außen kam. Das ist der Santi, es gibt andere Figuren auch, damit die auch spielerisch besser fungierten. Aber man muss das behalten. Das ist dieses offene Ort für alle Geschichten, theoretische, aber auch praktische.
Dann fangen wir mal an mit dem Tempelhofer Feld. Das ist ja eben ein früherer Flugplatz in Berlin, also hat noch eine Vorgeschichte, wo dieses riesige Gelände mitten in Berlin noch was ganz anderes war.
Das war ein See.
Ein See gab es, Schlangenpfuhl heißt er interessanterweise, zumindest in Ihrem Roman.
Ich glaube, in Wirklichkeit. Alles war. Die Geschichte dieses Ortes wird alles erzählt und dies war.
Und dann haben die Nazis da ein riesiges Flughafengebäude hingebaut, das größte Gebäude Europas wenigstens eine Zeit lang. Der Flughafen war ganz wichtig in der Zeit der Berlin-Blockade 48, 49, als die Rosinenbomber dort landeten bei der Luftbrücke, mit der West-Berlin versorgt wurde. Und seit 2010 ist das jetzt nach der Schließung des Flughafens ein öffentlicher Park, ein riesiges, offenes, freies Gelände in Berlin. Das mal ganz kurz zur Geschichte. Sie haben schon gesagt, es sei ein einzigartiger Ort aus Ihrer Sicht. Was macht den Ort so einzigartig?
Erstens diese Geschichte, die Sie erwähnt haben. Es war auch Zufluchtsort während der Pandemie und es ist Zufluchtsort für Flüchtlinge auch geworden. Und dass es so, die Geschichte und dass es so geblieben ist. Und es ist vor allem die Menschen, die da sind. Also die Amerikaner hätten davon ein Disneyland gemacht und hier ist es so geblieben, wie es war. Und es sind die Menschen, die da gehen, die da teilweise auch leben, die Gestalt, diesen Ort eine Gestalt geben. Und deswegen, und viele dieser Menschen kommen nicht aus Deutschland, sind nicht hier geboren. Und deswegen ist es im Roman auch so, dass es kein Bio-Deutscher vorkommt. Also alle Protagonisten kommen von anderswoher. Mhm. Das war mir ganz wichtig, diesen Blickpunkt, dass auch mein Blickpunkt als Auslandsdeutscher ist, wiederzugeben.
Und Ihre zentrale Figur ist eben dieser Jamil, der kommt als 10-Jähriger nach Deutschland 2015, in dem Jahr, in dem so viele nach Deutschland gekommen sind, gerade aus Syrien. Er lebt dann in diesen Tempo-Homes, in diesen Bungalows, die da aufgestellt werden.
Erst in den Hangars, davon gibt es auch einen Film und dann zu den Homes.
Ja. Die stehen auf einem Teil dieses riesigen Tempelhofer Feldes als ein kleines Dorf für Geflüchtete. Und zum Zeitpunkt der Handlung ist er 17. Jahre alt, so ungefähr. Das spielt so um 2022 herum. Also noch ein junger Mensch und eine sehr eigene Figur, weil er verlässt nie das Tempelhofer Feld. Er lebt da ein bisschen wie ein Eremit auf eine Weise, zum Beispiel auch sexuell enthaltsam. Das wird mal zum Thema. Schränkt sich selbst ein auf diesen Ort, den er aber dann sehr gut kennt, da die Füchse kennt, die über das Tempelhofer Feld laufen, die Lerchen, die darüber aufsteigen. Warum haben Sie sich eine so eigene Figur oder was für eine Rolle spielt die Eigenheit dieser Figur für Ihr Erzählen?
Die Figur entwickelt sich auch von selbst. Also es kommt die Idee, es muss jemand, der dort geblieben ist. Und wenn er bleibt, wie wird er? Das denkt man beim Schreiben selbst. Und ich wollte auch diese eigenartige Art von Flaneur entwickeln. Also es ist ein Flaneur, der nicht durch die Stadt flaniert, sondern an einem Ort bleibt. Monate und Jahre lang und der Ort wechselt und es ist ein solcher Ort, wo man denkt, oh, es passiert nichts, aber wenn man dort bleibt, die richtige Zeit und man richtig guckt, dann passieren eine ganze Menge Dinge und im Roman passieren auch ganz viele theoretische Dinge, aber es kommt auch zu praktischen Dingen, zu Handlungen und ich brauchte diesen der Typ, der dort bleibt und wirklich die ganze Entwicklung sieht und nur diese Welt kennt. Natürlich mit dem Input von diesem Santi, der von außen kommt.
Ja, Sie sagen, es passieren ganz viele Dinge. Das stimmt tatsächlich auch viele, viele Dinge in den Vorstellungen. Also er hat einen engen Freund, der Jamil, eben dieser Santi, den Sie erwähnt haben. Santiago kommt aus Argentinien und das ist so ein richtiges Ideenfeuerwerk. Dieser Mann, der schießt eine Idee nach der anderen raus, wie man Geld verdienen könnte, was man aus diesem Feld machen könnte, was er mit Jamil machen könnte, alles Mögliche. Das ist nonstop, läuft das durch. Es passiert aber etwas im Sinne so einer klassischen Handlung passiert ja nicht, ne? Dass Jamil etwas zustößt, was ihn dann verändert, ihn zu einem anderen wehren lässt, irgendwie seine Auseinandersetzung mit der deutschen Gesellschaft oder irgendwas ähnliches. Das passiert nicht, sondern es sind lauter solcher Mikrogeschichten, könnte man sagen, die wie eine Kette nacheinander folgen. Ich habe mal gedacht beim Lesen, misstrauen Sie so diesem klassischen Geschichtenerzählen, so einer kompletten Romanhandlung?
Das auf jeden Fall, aber in diesem Fall war es besonders wichtig, dass es Tempelhof-mäßig drauf ging. Also es passiert anscheinend nichts und es passieren eine ganze Menge Dinge. Also Leute haben sich kennengelernt und heiraten vielleicht und es kommen Dinge vor. Man muss darauf muss man die Augen dafür, die Ohren und die Gefühle dafür entwickeln. Das ist auch im Feld die Art und Weise, wie man, es gibt Leute, die diesen Ort nicht mögen, weil es so wild ist, weil es so anarchisch oder sogar chaotisch. Und das musste in der Geschichte auch wiedergegeben werden. Man könnte im Feld selbst eine ganz klassische Geschichte nicht erzählen, wobei auch darüber fantasiert wird. Es ist ein Ort der Utopien und es gibt auch utopische Geschichten, die worüber man fantasiert in diesem Film, die beide drehen wollen. Zum Beispiel.
Genau, Santiago entwickelt immer Ideen für einen Film, den er gerne mit Jamil und mit anderen da auf dem Feld drehen will. Wir haben vereinbart, dass Sie uns ein kurzes Stück vorlesen aus dem Roman, dass wir mal den Sound des Romans ins Ohr kriegen. Das ist schon aus der Mitte ungefähr, glaube ich, des Romans. Dann tun Sie das bitte.
Ziemlich genau in der Mitte. Tückische Hochzeit heißt Kapitel 7. »Hast du in all den Jahren nie Lust bekommen, in die Stadt zu gehen?« fragte Santi seinen Flüchtlingsfreund, als sie mit dem dritten und, wie Jamil glaubte, letzten Gang Fleisch fertig waren, obwohl nicht auszuschließen war, dass Santi noch ein Stück in Reserve hatte. Seine Kühltasche schien bodenlos zu sein und die Fleischstücke jedenfalls groß genug, um mit einem einzigen ein komplett neues Mittagessen oder weiß schon Abendessen für alle Gäste zu bereiten. Man grillte schon wieder mit Elenia und Jehonatan, die beide Vegetarier waren und schon deshalb irgendwie zusammengehörten oder nicht gehörten und die fernab vom Rauch etwas zu besprechen hatten, wahrscheinlich Politik, während Santi neben seinem Asado die ganze Zeit irgendwas kommentieren musste, als wäre es ein Fußballspiel. »Nein, nie«, antwortete Jamil auf die Frage, die er eher als Vorwurf empfand. Schließlich war sein Verhalten nicht ganz normal, das sah sogar er selbst ein. Und dann, tief auf seinem Ehrlichkeitsdepot schöpfend, fügte er hinzu, »Naja, manchmal schon, wenn ich das Hupen der Hochzeitsautokorsos höre.«
Dann lassen wir mal offen, ob Ihnen die Hochzeitskorsos mit ihrem Hupen doch mal rauslocken aus dem Tempelfeld. Eine Frage noch, es wird immer wieder fantasiert von Santiago vor allem, der möchte gern ein Megakonzert auf dem Tempelhofer Feld veranstalten mit Millionen von Menschen. Eigentlich könnten Sie damit, dachte ich, schon mal anfangen, vielleicht deutlich kleiner, mit einer Lesung auf dem Tempelfeld oder dem Tempelhofer Feld. Gibt es schon Pläne dafür?
Haben wir Pläne für den 29. August, so eine Lesung da zu machen. Es ist nicht so einfach zu veranstalten, weil das Tempelhofer Feld sehr ungemütlich ist. Und das ist auch gut daran. Aber für eine Lesung eignet sich es nicht so gut, vor allem für Leute, die eine normale Lesung gewohnt sind. Aber wir schaffen es.
Dann drücke ich die Daumen dafür. Ariel Magnus, sein Roman heißt Die Verbliebenen vom Tempelfeld, erschien im Mikrotext Verlag mit 250 Seiten. Vielen Dank für den Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich bedanke mich.
Wir machen jetzt einen Ausflug an einen Mistplatz. Bei diesem Wort Mistplatz, da wird man in Deutschland an was anderes denken als in Österreich. Dort steht Mist schlicht für Müll oder Abfall. Und die österreichische Autorin Franziska Füchsel, die interessiert sich für Mistplätze und sie interessiert sich auch ganz besonders für unser Verhältnis zur Natur. Weil sie so eindringlich und interessant darüber schreibt, wird sie in diesem Jahr ausgezeichnet mit dem Deutschen Preis für Nature Writing. Meine Kollegin Irene Bienal hat Franziska Füchsel in Wien getroffen und Sie wissen ja jetzt schon wo.
Franziska Füchsel kann man an einem ungewöhnlichen Ort treffen, nämlich am Mistplatz im 17. Wiener Gemeindebezirk Hirnhals. Hier zwischen Müllcontainern, LKWs und Autos erlebt Füchsel die Vergänglichkeit von Dingen hautnah.
Ich erkenne mich wieder in diesem aufgeplatzten Staubsauger, in dem der Staubbeutel noch drin ist, der nicht vorher von einer Person rausgenommen worden ist und in den Restmüll geschmissen worden ist. Also diese Schlampigkeit, die inspiriert mich oder die berührt mich eigentlich.
Vielleicht kommt dieses spezielle Verhältnis zu Dingen aus ihrer Kindheit. Denn Füchsel wuchs in einem ehemaligen Wirtshaus im oberösterreichischen Mühlviertel auf, wo es viel zu entdecken gab.
Ein riesengroßes Haus mit sehr vielen Räumen, die nicht alle bewohnt sind, auch nicht alle beheizt sind, aber in allen Räumen ist ganz viel Zeug. Und das war der beste Ort für eine Kindheit natürlich.
Franziska Füchsel wirkt jünger als ihre 34 Jahre. Dunkle Haare umrahmen ein schmales Gesicht, in dem hinter der Brille grünblaue Augen hervorblitzen. Die Natur, mit der sie sich literarisch auseinandersetzt, ist für sie eine große Leerstelle.
Also, dass ich sie nicht sehen kann und auch nicht erreichen kann, weil ich als Mensch die Künstlichkeit mit mir bringe. Und weil wir aber auch natürlich von kulturgezeichneter Natur umgeben sind. Und vielleicht ist das der Reiz der Natur, dass wir sie nicht zu fassen kriegen.
Dieses Unfassbare schwingt auch in ihrem preisgekrönten Text mit. Am Rande der Mühe heißt er und soll im Frühjahr in Buchform erscheinen. Füchsel umkreist darin die drei Mühlflüsse, die sich durch das Mühlviertel schlängeln. Eine Kostprobe.
Die offenen Arme der Schöpfung schließen sich und die Hände rasten ein. In einer Doppelfaust halten sie sich aneinander fest. Die gefalteten Hände stellen das Modell für die Geländeform einer Gegend, die sich darauf versteht, Hügel um Hügel die Sicht zu verstellen, den Blick in Hebung, Senkung und Sprung zu lenken, Verstecken zu spielen.
Ein eigenwilliger Text, der sich jeder Einordnung entzieht, eine Mischung aus literarisch-essayistischen Passagen, in denen sich Naturbetrachtung mit Reflexion vermengt und Füchsel ihrer Menschlichkeit nachspürt.
Die menschliche Verfasstheit, die kann ich eigentlich sehr schlecht in Introspektion mir begreifbar machen. Also meine Verfasstheit als Mensch durch dieses Hinein- und Herauslesen in so etwas wie einen Baum, aber auch zum Beispiel Elektroschrott, kann ich einfach eine andere Sprache finden, wo ich das Gefühl habe, eine Erkenntnis ist wieder möglich, die nicht phrasenhaft ist.
Inspiration findet Franziska Füchsel auch an der Alszeile, einer großen Straße im 17. Bezirk in Wien, die vom Mistplatz wegführt. Hier gibt es einen alten Fitnessparcours mit ungewöhnlichen Geräten.
Die machen nicht den Anschein nach Fitnessstudio, sondern die sind irgendwie fast schon Kunstobjekte.
Eines dieser Geräte sieht aus wie ein festmontiertes Steuerrad, an dem man sich drehen kann, ein anderes wie eine Prothese.
Wie ein Gerüst, auf dem mobile Beine montiert sind, die sich schwingen lassen, mit so Fußsohlen, auf die man sich stellen kann. Das heißt, wenn man sich da Fuß für Fuß raufstellt, kann man einfach die Beine baumeln lassen. Und das soll Sport sein.
Und in einer Art Hometrainer mit Pedalen erkennt Füchsel eine Metapher für ihr Schreiben.
Dass ich im Schreiben mehr etwas umkreise, als wohin gelangen zu wollen. Das ist kein Vorwärtskommen. Deshalb glaube ich auch nicht, dass das wirklich Prose ist, was ich schreibe, weil ich nicht sehr weit komme. Das ist natürlich auch ein Spiel, so wie diese Geräte hier.
Ein Spiel, das Franziska Füchsel den Deutschen Preis für Nature Writing eingebracht hat. Der ist mit 10.000 Euro dotiert, über die sich die Autorin sehr freut.
Das ist Geld, das ich auch einfach brauche und deshalb jetzt eine Phase vor mir habe, wo ich mich ein bisschen wieder mehr in Ruhe gelassen fühlen kann und einfach schreiben kann. Was ein Luxus ist, nämlich zu schreiben, zu denken und so weiter.
Noch einmal kehrt Franziska Füchsel zum Mistplatz Hernals zurück. Ein altes Thermometer will sie hier entsorgen, aber dann betrachtet sie es genauer und findet es zu interessant, um es wegzuwerfen. Denn vielleicht kann sie dieses kaputte Teil noch verwerten, in ihrer Literatur oder im realen Leben.
Wenn man das so schüttelt und der Zeuger hin und her wackelt, das ist irgendwie auch ein schöner Moment des nicht mehr funktionieren Wollens.
Mit Franziska Füchsel unterwegs in Wien am Mistplatz. Im September wird die Schriftstellerin mit dem Deutschen Preis für Nature Writing ausgezeichnet.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Amerikanerin Courtney Gustafson, die hat in den USA einen Bestseller gelandet mit einem Buch, das jetzt in der deutschen Übersetzung so heißt, Katzen und Kapitalismus. Courtney Gustafson, die beschreibt auch einen TikTok-Kanal mit 1 Million Followern unter dem Titel Poets Square Cats. Und meine Kollegin und Katzenliebhaberin Anne Kolik, die hat ihr Buch gelesen. Hallo Anne, sei willkommen.
Hallo.
Dieses Buch hat im amerikanischen Original einen Untertitel, A Memoir in 30 Cats heißt das da. Wie ist das? Wie trifft denn diese Autorin auf diese 30 Katzen?
Ja, genau mit dieser Episode beginnt das Buch damit, wie Courtney Gustafson, sie erzählt uns die Geschichte übrigens aus der Ich-Perspektive, damit also wie diese Ich-Erzählerin in ein neues Haus zieht, zur Miete mit ihrem Freund, die sind beide Mitte 30, keine Kinder. Das Haus steht in Tucson, Arizona, das ist so eine mittlere Großstadt, rund 500.000 Einwohner und es steht am Poet Square in einer ruhigen Ecke, wo Courtney dann schnell bemerkt, oh, hier auf dem Grundstück sind richtig viele Streunerkatzen unterwegs.
Und diese Streunerkatzen, also ich kenne mich nicht gut aus mit Katzen, aber habe gehört, dass so Streunerkatzen doch sehr scheu sind und sich weit fernhalten auch von Menschen. Was bekommt sie da überhaupt mit von denen?
Genau so ist es. Deswegen sind es am Anfang in der Nacht erstmal Geräusche und dann am Morgen hunderte Pfotenabdrücke, die sie findet auf dem Dach des Carports, im Staub der Auffahrt. Und sie beschreibt das alles so lebendig, dass ich beim Lesen total intensiv mitgefühlt habe. Ich gebe zu, ich kann mich auch mit der Autorin und ihrem großen Herz für Tiere gut identifizieren. Sie beginnt dann, Buch zu führen über die Katzen, versucht, die zu unterscheiden, gibt den Namen und versucht erstmal rauszukriegen, wie viele sind das denn eigentlich? Was ist das für eine Meute, mit denen ich hier zu tun habe? Und je mehr sie sich mit diesen Tieren auseinandersetzt, desto größer wird auch ein Problem, das sie hat.
Welches Problem?
Dass es diesen Katzen leider schlecht geht und da leidet sie total mit. Die sind alle abgemagert, viele haben entzündete Augen, andere sind trächtig, also kurz davor dieses schon sehr große, verwilderte Rudel von 30 Katzen noch zu vergrößern. Und was diese Tiere bräuchten, das ist Courtney Gustafson, die selber mit einer Hauskatze groß geworden ist, total schnell klar. Die bräuchten Kastrationen, die bräuchten Tierarztbehandlung, die bräuchten erstmal vor allem ausreichend Futter. Aber sie kann das nicht stemmen für so viele Tiere. Sie hat ein schmales Einkommen. Sie arbeitet als Marketingbeauftragte der Tafel von Tucson. Sie muss ihren Studienkredit abzahlen. Also die Bedürfnisse dieser Tiere und ihre finanziellen Möglichkeiten, das klafft ganz schnell, ganz weit auseinander.
Und mit diesen Bedürfnissen ist man dann auch beim auf den ersten Blick überraschenden Buchtitel Katzen und Kapitalismus, ja?
Absolut. Und der passt auch noch in anderer Hinsicht zu dem, was Courtney Gustafson schreibt. Denn es ist wirklich ein Memoir, das schnell über diese persönliche Dimension hinauskommt und zum Nachdenken anregt, wirklich über ganz große gesellschaftliche Fragen. Misogynie ist da ein Stichwort. Das Aufstiegsversprechen des American Dream. Kann das durch Bildung und Fleiß heutzutage wirklich noch gelingen in den USA? Das reflektiert die Autorin anhand der Katzen. Dann geht sie auf das Level ihres eigenen Lebens. Sie hat Rhetorik und Komposition studiert, wollte immer an der Uni lernen, Bücher schreiben. So hat sie sich ihr Leben vorgestellt. Aber das wollten eben auch so viele andere und es gibt in diesem Bereich doch so wenig Arbeitsplätze in den USA, dass sie ganz lange mit so Marketing-Fundraising-Jobs halb prekär, muss man sagen, gelebt hat. Und das erste Mal, dass wirklich Geld in ihre Kasse kommt, das hat dann mit diesen Katzen zu tun und dem Social-Media-Kanal, den du am Anfang erwähnt hast, dass sie anfängt, über die Straßenkatzen zu posten und dann gehen ihre ersten Videos viral. Erstmal kommen Futterspenden von der Online-Community, später aber auch wirklich Geld von den Social-Media-Plattformen selbst, weil die erfolgreichsten sogenannten Content-Creator, also die Menschen, die Videos, Fotos hochladen und davon vielen Menschen wiederum konsumiert werden, da gehören die Poet Square Cats mit 1 Million Follower auf TikTok dazu, die bekommen auch was ausgezahlt, diese Content-Creator. Und obwohl sie jetzt keiner der ganz großen Player da ist, hat es ihr Leben wirklich verändert, dieser Erfolg.
Ja, 1 Million Follower ist ja auch schon einiges für so einen Kanal. Jetzt habe ich gesagt, das Buch ist ein Bestseller in den USA. Denkst du, das liegt daran, dass sie eben schon so eine prominente Figur ist durch ihren TikTok-Kanal oder liegt es auch an was anderem?
Also ich bin überzeugt, es liegt auch an was anderem, nämlich an der großen literarischen Qualität dieses Buches. Ich bin, um ehrlich zu sein, total froh, dass ich vorher nicht wusste, was sie in Social Media macht, sondern ich war einfach neugierig auf den Titel dieses Buches. Ich habe vergangenes Jahr ein Feature über Katzen gemacht und dachte, okay, was hat es damit auf sich? Und ich habe das Buch gelesen, ohne von ihren Accounts zu wissen und bin darüber ganz froh, weil so hatte ich keinerlei Vorurteile im Kopf und konnte mich ganz in dieses Buch hineinbegeben und war beeindruckt von diesem mühelos leichten Ton, den sie hat und in dem sie total ernste, große Themen behandelt. Von den Katzen kommt sie auf sich selbst und parallelisiert dann Dinge. Also Monkey ist ein Beispiel, das ist eine ihrer Straßenkatzen, die war immer ganz aggressiv den anderen Katzen gegenüber, hat immer versucht, denen das Futter abzujagen. Und sie beobachtet dann, wie dieses Tier sich verändert, als klar ist, es gibt hier jetzt genug Essen für alle, es gibt keinen Mangel mehr. Und dazu erzählt sie parallel von ihren Erlebnissen, die sie bei der Tafel gemacht hat, während der Pandemie in Tucson, wo Menschen oft stundenlang warten mussten auf ihre Essensration und dann aggressiv, frustriert reagiert haben, eben nicht die Dankbarkeit gezeigt haben, die man vielleicht erwarten würde. Und die Frage, die sich dann in meinen Kopf drängt, die sie gar nicht mehr formulieren muss, ist natürlich, was würde es mit uns Menschen machen, wenn dieser existenzielle Mangel weg wäre, so wie er von Monkey weg ist, die sich dann auf einmal ganz anders verhält, ihren Artgenossen gegenüber.
Klingt jetzt sehr so, als ob du gerne noch mehr lesen würdest von Courtney Gustafson.
Ja, total. Also ich war stilistisch beeindruckt, ich war inhaltlich beeindruckt und habe mich jetzt sehr gefragt, wie würde diese Autorin zum Beispiel einen Roman schreiben, jetzt eine fiktionale Form. Und solange kann ich mich trösten, solange wieder hoffentlich es noch braucht, bis ein neues Buch kommt mit den Poet Square Cats in Social Media, ist dann schon sehr lustig. Diese Tiere, die man in diesem Buch kennengelernt hat, dann im Nachhinein auch in Form von Bild und Video zu entdecken. Ich muss nach der ganzen Schwärmerei einen letzten Wermutstropfen loswerden. Es gibt auf der grafischen Ebene etwas, was mich hier gestört hat. Und zwar gibt es zwischen den Absätzen immer wieder so ganz große Pfotenabdrücke. Ich glaube, das ist niedlich gemeint, hat aber für mich so dem Buch optisch sowas von einem Kindersachbuch gegeben. Und ich finde, das wird der wirklich großen Tiefe und Intensität dieses Buches leider nicht ganz gerecht.
Also wenn Sie können, die Pfotenabdrücke ausblenden irgendwie, aber trotzdem dieses Buch lesen, sagt jedenfalls Anne Kolek, das Buch Katzen und Kapitalismus von Courtney Gustafson. Das wurde übersetzt aus dem amerikanischen Englisch von Katharina Martel, ist im Ullstein Verlag erschienen mit 270 Seiten. Die gibt's für 22 Euro. Vielen Dank, Anne.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Schmerwitz in Brandenburg ist ein friedliches Örtchen. Geflüchtete Medienschaffende aus Kriegs- und Krisengebieten können dort in Ruhe arbeiten. Zum Beispiel William aus Südafrika.
Seitdem ich hier bin, habe ich mehr Ideen, als ich jemals hatte. Und ich konnte bereits an einigen Projekten schon anfangen zu arbeiten. Nicht nur darüber einfach denken, sondern richtig schon daran arbeiten, was für mich eine sehr gute Sache ist.
In einem Haus am Dorfrand bietet das Exile Media Hub Lebens- und Arbeitsraum. Journalisten, Podcaster oder Bloggerinnen unterstützen von hier aus auch Kollegen in Syrien, Afghanistan oder dem Iran bei Recherchen. Klaas Glenewinkel, Mitinitiator von Exile Media Hub.
Unser Ziel ist schon, dass wir die in Lohn und Brot bringen. Denn viele von denen haben Fähigkeiten, die sich mit Social Media auskennen, die Videoschnitt gut können. Und das ist genau das, was wir denen beibringen.
Exile Media Hub. Das Projekt in Schmerwitz kann man unterstützen und besuchen. Details im Internet unter Exile Media Hub Brandenburg. Meine Zeit heißt eine Ausstellung über Thomas Mann und die Demokratie. Gezeigt wird sie in Lübeck, der Geburtsstadt des Schriftstellers. Der Titel ist ein Zitat aus Manns berühmtem Vortrag, den er 1950 in Chicago hielt.
Nichts ist naiver, als die Freiheit fröhlich moralisierend gegen den Despotismus auszuspielen.
Im Zentrum der Ausstellung steht die Entwicklung des Literaturnobelpreisträgers zu einem überzeugten Verfechter der Demokratie. Und zur Auseinandersetzung damit möchte, so Kuratorin Karin Heuer, die Ausstellung anregen.
Wir möchten, dass Sie zusammen mit Thomas Mann darüber nachdenken, was Demokratie eigentlich ausmacht, um hoffentlich zu der Erkenntnis zu kommen, dass die Demokratie die gesellschaftliche Ordnung ist, die die Freiheit und die Würde des Einzelnen am meisten achtet.
Meine Zeit, Thomas Mann und die Demokratie. Bis zum 18. Januar ist die Ausstellung im St. Annen-Museum in Lübeck zu sehen.
Ein Feigling stirbt 1000 Tode, aber ein Held stirbt nur das eine Mal.
Eine blutige Angelegenheit, das ist die Arbeit in einem Schlachthof. Dort nimmt Kai Schweine aus, im Film Frisch, jetzt im Kino zu sehen. Als sein Bruder Mirko aus dem Gefängnis entlassen wird, geht es zur Sache. Denn das Geld aus einem Überfall, das Kai für ihn aufbewahren sollte, hat dieser weitgehend ausgegeben.
Wie viel?
10.000 verdammte Euro.
Und das heißt, er alles auf den Kopf gehauen oder? Kommt der überhaupt raus?
Der kommt heute raus.
Frisch beruht auf dem Roman Fresh von Mark McNay. Er zeichnet ein bedrückendes Bild der schottischen Unterschicht. Hart, zuweilen brachial und verstörend.
Gib mir die Scheißkohle, ich schicke dich auf den Schwein!
Frisch, der Film in der Regie von Damien John Harper, jetzt im Kino.
Das war Susanne von Schenk mit ihren Literaturtipps. Der Schauspieler Christian Berkel, der hat zwei Romane veröffentlicht über seine jüdische Mutter und über ihre Überlebensgeschichte in der Kriegs- und Nachkriegszeit. Der Apfelbaum und Ada heißen diese Bücher. Beide sind Bestseller geworden. Jetzt hat Christian Berkel einen dritten Roman geschrieben über seine Familiengeschichte mit dem Titel Sputnik. Er schaut da weit zurück in seine Kindheit und in die 1960er und 70er Jahre. Christian Berkel hat auch die Hörbuchfassung des Romans aufgenommen, klar als Schauspieler. Und Elke Schlinsuk hat sie sich angehört.
Die ersten Worte meiner Mutter hörte ich lange vor meiner Geburt.
Seine unbestritten ungewöhnliche Lebensgeschichte beginnt Christian Berkel im Bauch der Mutter.
Ihre Hoffnungen, ihre Enttäuschungen, ihre Sorgen waren der Raum, in dem ich begann, mich schwerelos zu orientieren.
Tief in, vom Urgrund erkundet der Schauspieler seinen Lebenskern, lauscht als Fötus den aufgeladenen Worten. Mit viel Zärtlichkeit macht er das, und wie er liest, ist anrührend, aber nie rührselig.
Meine Mutter. Diese zwei Wörter beschreiben mein Schicksal. Sie wurden mein Himmel und meine Hölle.
Christian Berkel schreibt und liest mit großer Fabulierfreude. Und sein Leben ist ja wie ein Roman. In seinem Geburtsjahr 1957 wurde Sputnik als erster sowjetischer Satellit in die Erdumlaufbahn geschossen. Unter dem Begriff Sputnik-Schock ging dieser Vorgang in die Geschichte ein. Auch folgenreich für Berkels Lebensgeschichte. Als die Hebamme seinem Vater das neugeborene Kind überreichen wollte, schüttelte er den Kopf.
Das sei nicht sein Sohn. Er forderte die Hebamme auf, noch einmal ihre Unterlagen zu prüfen, und siehe da, man hatte mich tatsächlich verwechselt. Mit den Worten »Viel Glück mit Ihrem Sputnik« wurde der Umtausch besiegelt.
Seinen Spitznamen Sputnik nimmt Berkel nun für seinen autobiografischen Roman und erzählt von seinem zweiten Ich, seinem Begleiter Sputnik. Angefangen von den unbekümmerten Kinderjahren in West-Berlin, wie die geliebte Mutter Sala ihm Tür und Tor in die Musik, die Literatur und die Welt des Theaters öffnet.
Meine Beine zitterten. Das Licht ging aus. Mein Magen zog sich zusammen. Vor mir lag eine hell erleuchtete Bühne. Etwas war anders als zuvor. Hinter dem Vorhang lag eine fremde, vertraute Welt.
Früh wird ihm die Welt zur Bühne. Alle scheinen ja eine Rolle zu spielen, und wie sollte er sonst seine Familie begreifen? Warum seine Mutter oft Tage depressiv hinter einer unsichtbaren Wand verschwindet, verstummt? Dass seine Mutter als Jüdin aus Deutschland fliehen musste, Verfolgung und Internierungslager nur mit Glück überlebte, darüber hat sie nie gesprochen. Erst als der Zehnjährige nach einem Fahrradunfall im Krankenhaus liegt, traut er sich, seinen beinamputierten Berliner Bettnachbar zu fragen.
Ist Krieg so schlimm? Nee, schlimmer. Von vorne bis hinten sinnlose Scheiße. Weißt du, was ein Lager ist? KZ oder was meinst du? Meine Mama war da. Ach Jöttchen, du bist ja ein kleiner Judenbengel. Nicht ganz.
Halb Jude, halb Katholik. Mitreißend erzählt Christian Berkel eine Geschichte voller Zerrissenheit vom Abnabeln und Aufbrechen. Eines seiner eindrücklichsten Abenteuer, sein früher Aufbruch als 14-Jähriger nach Paris, wo er bei Freunden wohnt, um dort ein Trimester zu verbringen. Daraus werden 2 Jahre.
Ich lebte in einem Schloss in Frankreich. Es gab vorzügliche Speisen. Ich hatte 2 Brüder gewonnen, dazu 6 Hunde in einem verwilderten Park.
Seine unbeschwerte Jugend in Frankreich beschreibt der 68-Jährige als Feuerwerk aus Sprache, Musik und Theater. Hier reift sein Wunsch, Schauspieler zu werden. Seine ersten Schritte auf den Theaterbühnen sind harte Arbeit. Dieser 8-stündige Lese- und Lebensrausch ist eine unermüdliche, berührende Spurensuche. So elegant und frei von Eitelkeit hört man selten jemanden fragen, wer man ist oder wer man sein könnte.
Ich beugte mich über alte Fotos meiner Mutter, Erinnerungen an ihren Schmerz durch Vertreibung, Verfolgung und Verlust auf ihren mehr als verschlungenen Wegen. Und dann, ganz langsam, ließ ich meine tote Mutter ziehen.
Christian Berkel liest so einen Roman Sputnik. Das Hörbuch ist beim Verlag Hörbuch Hamburg erschienen, hat etwa 8 Stunden Laufzeit. Als Download gibt es das für etwa 18 €.